Heute mein Gast, Daniel Barth.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Daniel, herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf.
Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, zum Einzug ins Final Four der Champions League. Wir sprechen am Sonntag nach dem Spiel, nach eurem Rückspiel gegen Sabrosic.
Dankeschön.
Wie war dein Gedanke, als du damals, das ist ja schon ein bisschen her, von der Auslosung gehört hast, Zerbst, Sabrosic, für viele Jahre die beiden besten Mannschaften der Welt?
Ja, das kann ich auch nur so unterstreichen. Das ist natürlich das Hammerlos, was man dann bekommt. Aber deswegen macht man es ja auch. Das ist Champions League und dafür spielen wir auch in der Liga mit, dass wir solche Gegner auch bekommen. Also ja, eine Herausforderung, aber die nimmt man dann auch gerne an. Und tatsächlich im zweiten Gedanken dann, vielleicht ist es auch besser, Sabrosic in zwei Spielen zu haben als in einem.
Das haben sie bei euch vielleicht auch gehofft, aber irgendwie, wo lief's dann mal wieder? Und das war ja auch mit Neumarkt in der letzten Saison, glaube ich, so, oder damals noch ohne dich. Aber lief dann irgendwie dann doch ganz anders. Das Spiel in Kroatien lief gleich mal ganz anders. Für dich, und das fand ich in der Champions League auch immer so cool, jetzt bist du mal weggekommen, du bist mal rausgekommen, mal neue Bahnen kennengelernt. Wie ist die Halle in Sabrosic?
Ich finde es sehr, sehr cool dort. Sehr gut aufgemacht, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Halle extra fürs Kegeln, für den Sport konzipiert. Da hat man nicht so das Gefühl, dass wie viel bei uns ist. Da hat man eine Kneipe hinten dran, eine Gaststätte und dann kommt irgendwo die Kegelbahn, wo die Stammtische und Tische davor noch aufgebaut sind und dort hat man eine Tribüne, in der Mitte von der Tribüne den Gang zu den Kabinen. Das hat mehr Ambiente von einer richtigen Sporthalle. Das ist dann schon eindrucksvoll. Auch wirklich, kann man sagen, hat sich jemand Gedanken gemacht beim Bau der Kegelhalle, ja. Und das hat schon einen ganz anderen Eindruck dann als viele Kegelbahnen bei uns.
Und du mittendrin.
Ich mittendrin, wie, ja.
Wie gehst du an solche Spiele ran? Bist du heiß, kannst es kaum erwarten, auf die Bahn zu gehen oder brauchst du erstmal Zeit, um anzukommen, um die Gedanken zu ordnen? Wie ist so dein Zustand vor solchen Spielen?
Vor solchen großen Spielen, also rechtzeitig dort zu sein, nicht viel zu früh, das ist aber auch schon wichtig, weil dann kann man das alles ein bisschen aufsaugen, kann dort ankommen, direkt vor Ort und seine Gedanken auch sortieren und dann steigt auch immer mehr so die Vorfreude da drauf. Also man ist dann schon eher heiß auf das Spiel und möchte auch unbedingt auf die Bahn und die Atmosphäre genießen, weil es ja doch was sehr Besonderes ist, was man jetzt auch nicht alltäglich hat. Und ja, also die Vorfreude bei sowas ist schon immer sehr groß, wo man sich dann in der direkten Spielvorbereitung auch eher wieder beruhigen muss und sich fokussieren muss, aber so erstmal anzukommen und das ganze Umfeld aufzusaugen, das ist schon immer was Besonderes.
Und dir gelingt es in dieser Saison, finde ich, sehr hervorragend. Persönlich muss ich sagen, überraschend gut. Wir sprechen dann noch ausführlich über diese Saison. Bevor wir in deine Karriere, in den Weg bis eben gestern gehen. Lass uns noch mal kurz über das Spiel gestern sprechen. Denn du hast sehr, sehr konstant gespielt. Alle vier Bahnen um die 170. Ja. Verlierst mit mehr Kegeln.
Ja.
Was war los?
Zeigt sich wieder. System nicht verstanden. Brauche ich vielleicht nochmal Theorienachhilfe? Nee. Also es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, was auch wirklich, ja, die Spieler an sich, die Namen da auch so auch hergeben, was man sich wünscht. Gerade auch im ersten Durchgang, dann auch im zweiten. Also ich denke, das war schon wirklich auf allerhöchstem Niveau. Zu meinem Spiel selber. Man fängt so an. Man spielt gut. Du kriegst natürlich nach den Vollen, kriegt man, glaube ich, 19 Holz oder so, lag ich hinten nach den Vollen direkt, wo man dann auch schon denkt, naja, okay, der erste Satz wird jetzt ganz schön schwierig und dass man da noch einen halben Punkt holt. Tatsächlich hätte es auch fast für den Satzgewinn noch gereicht, wenn ich mir am Ende nicht die Mitte und dann den halben, hätte ich nur 3 Kegel treffen müssen statt 2. Aber da war ich über den halben Punkt dann doch sehr dankbar. Ja, und dann geht's halt weiter, immer weiter auf dem Niveau. Und das sind dann Kleinigkeiten, die da entscheiden. Auf der dritten Bahn habe ich es mir ein bisschen selber verbaut, wo ich einen Fünfschieber angefangen habe in die Abräumer. Wo man sagen muss, naja, eigentlich war das Gefühl besser. Aber auf dem Niveau ist man dann halt auch ganz schnell weg. Und dann ist es mir gar nicht so klar geworden, okay, wenn du liegst jetzt 2,5 zu einem halben Punkt hinten, wenn du die Bahn jetzt verlierst. Aber dann war es schon ein bisschen zu spät, weil er hat einfach konstant, da war nicht so richtig ein Rankommen auf der dritten Bahn für mich, die es dann ein bisschen entschieden hat. Ja, aber an sich, wie du gesagt hast, alle Bahnen wirklich auf einem Niveau, das fühlt sich schon sehr, sehr gut an, muss man sagen. Besser als wenn man jetzt 150 und dann wieder einen Ausreißer nach oben hat, sondern wirklich immer konstant.
Ja. Es waren 101 zu 120, also im neuen ersten Durchgang einfach mal über 100 gespielt und trotzdem 19 Kegel verloren.
Ja,
das. Und dann, ja, also du hast dich in die Vollen Durchgang für Durchgang gesteigert, 101, ja. 110, 113, 115 und auch zwischen 69 und 60, also sehr kompakt gespielt. Ja. Und dann unterm Strich hatte er ein, zwei Höhen, ein, zwei bessere Bahnen gehabt und das war dann das Entscheidende.
Genau, er zieht halt dann die Satzpunkte auf sich und das, ja, dann konnte ich auch nichts mehr machen. Aber wir haben uns gesagt vor der letzten Bahn, das lassen wir so nicht stehen, wir holen uns das Holz. Das ist ja auch immer noch wichtig dann und Aufgabe erfüllt am Ende.
Und jetzt verlierst du deinen Mannschaftspunkt mit einem besseren Ergebnis. Ihr habt dann am Ende die nächste Runde, also das Final Four erreicht. Kriegst du in so einer Situation nochmal einen Spruch gedrückt, so System nicht verstanden, wie du selber gesagt hast?
Ja, aber das ist dann alles auf der spaßigen Seite, also das kann man sich dann anhören, aber da muss ich dann auch gerade bei so einem Ergebnis, da sage ich wirklich, ich kann mir wirklich nur ganz wenig Vorwürfe machen, sicherlich, natürlich kann man den Punkt holen, aber ob man den Punkt holen muss, glaube ich nicht. Also da kann ich dann auch drüber lachen, das ist dann kein Problem.
Welche Rolle hast du in Zaps gerade? Also bist du eher der die Sprüche macht oder eher der zuhört und ein bisschen ruhiger ist?
An sich bin ich ja eher der ruhigere Typ, aber ich glaube, wenn ich warm werde, dann kann ich auch mal einen Spruch verteilen. Aber ich kann auch gut einstecken, das ist okay.
Ja. Ja. Ja, dann schauen wir mal, wie warm du heute wirst.
Ja.
Der Weg dorthin war weit für dich. Und bevor wir ganz vorne anfangen und über deine Meilensteine sprechen, machen wir die Schnellfragerunde, wie mit jedem Gast. Jeder Gästin,
ja.
Bitte um kurze Antwort.
Jawohl.
Und wenn du nur überlegen musst, dann mach das bitte, aber wie gesagt, kurze Antworten.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Dein kompletter Name?
Daniel Barth.
Dein Spitzname?
Eigentlich nur die Kurzform Dani.
Dein Beruf?
Ich bin technischer Sachbearbeiter bei der Stadt Rudolstadt im Sachgebiet Straßen und Brücken.
Dein Geburtsdatum?
Der 2. September 98.
Du kegelst seit?
2006.
Deine offizielle Bestleistung?
734.
Deine Hassbahn?
Gibt's in dem Sinne nicht, aber wenn ich mich festlegen muss, dann eine schöne alte Zweibahnanlage in Ullstedt, wo ich jetzt auch schon lange nicht war, aber aus der Jugendzeit noch.
Deine Lieblingsbahn?
Tatsächlich Rudolstadt.
Ja. Und deine größte Niederlage?
Da gab es sicherlich auch einige. Auf jeden Fall 2019 müsste das gewesen sein. Der Einzelweltpokal U23 in Brerow. Ja. Oder auch aus jüngster Erfahrung der Weltpokal. Wobei das dann am Ende noch positiv ausgegangen ist. Deswegen, aber wenn ich mich festlegen muss, das war schon damals Brerow. Das war. Ja.
Über den Weltpokal sprechen wir dann noch.
Ja, gerne.
Deswegen lass mal den Einzelweltpokal. Warum? Was? Also andersrum gefragt. Beschreib mal kurz für uns, was damals los war.
Ja, was war los? Also U23, denn ich glaube, bin ich da frisch in die U23 gekommen. War auf jeden Fall noch nicht lange da. Und dann wird natürlich, sind natürlich nur einzelne Sportler, die da hinfahren. Man wird da auserwählt. Eine große Ehre. Beide Fahrt, beide Anreise. K.O.-System direkt. Ich habe damals gegen Glitscheric, der auch später, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gewonnen hat aus Serbien, bin ich in der ersten Runde ausgeschieden mit 3-1, wobei man sagen muss, ich habe auch die ersten drei Bahnen verloren, also das war ziemlich schnell vorbei. Ich habe da keinen Fuß fassen können und das hat mich dann schon noch beschäftigt. Warum, wieso, nach der langen Vorbereitung und ja.
Und wie lange beschäftigt dich sowas oder hat dich das damals beschäftigt?
Damals schon noch ein paar Wochen auf jeden Fall. Das nimmt man dann noch mit sich mit, versucht die Schlüsse draus zu ziehen, versucht es besser zu machen. Vielleicht macht man da noch ein, zwei Sachen bis heute hin, die man aus der Zeit gelernt hat. Genau.
Ist das jetzt wirklich so, dass du Dinge quasi damals geändert hast, von denen du heute jetzt profitierst?
Kann man schon sagen, weil allein so eine Spielauswertung nach jedem Spiel für sich selber zu machen, ist nicht wie ein Tagebuch oder sowas, das mache ich jetzt nicht, aber einzelne Sachen, die schreibe ich dann schon mal nieder, einfach ums Revue passieren zu lassen, was war gut, was war schlecht, und das habe ich da dann so eingeführt. Das ist so in den Gesprächen mit den Verantwortlichen so zustande gekommen, dass das eigentlich eine gute Maßnahme ist. Und je öfter man das macht, desto mehr Schlüssel hat man dann, wenn man wieder an der gleichen Situation ist und auf der Bahn steht, naja, ich habe hier keinen Zugriff, was mache ich denn jetzt? Und dann gibt es Plan A und Plan B, um da einfach wieder reinzukommen. Okay. Gedanklich.
Ja, verstehe ich. Ja. Dann Lieblingsbahn Rudolfstadt.
Ja.
Ist die noch so, wie ich sie kennengelernt habe? Kunststoff?
Ja, okay. Kunststoff und zwischen Bahn 3 und Bahn 4 Pfeiler, ja. Was nicht viele mögen. Aber ich bin einfach auf der Bahn groß geworden, habe dort sehr viel Zeit verbracht und ich mag es halt einfach bis heute. Weil es ist eine ehrliche Bahn, eine Bahn, die man spielen muss. Sie schenkt mittlerweile auch viel. Seit dieser Saison haben wir neue Prellwände drin, die wirklich gut was hergeben. Der neue Bahnwart, ja, der meint es auch sehr gut. Den müssen wir eher zügeln, statt ermahnen, ein bisschen mehr zu machen. Oder also für eine Kunststoffbahn relativ viel Wachs und alles, aber mittlerweile geht's auch. Deswegen, aber ich spiele dort einfach gerne. Ich fühle mich dort wohl, auch die Menschen, die dort sind und auch dort waren. Das ist halt einfach Heimat und ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen der sichere Hafen ist, so Wohlfühl-Atmosphäre dort ist. Zur Säule zwischen 3 und 4, eine Säule ist ja jetzt nichts Untypisches, aber die Säule steht quasi zwischen der Bahn und dem Kugelrücklauf, also man muss quasi immer um die Säule rum, um die Kugel zu kriegen. Kunststoffbahn. Was ich mich immer frage, jetzt habt ihr, ich glaube, in diesem Jahr kein Pokalspiel auf Kunststoff gehabt. Das ist für euch die einzige Option, noch Kunststoff zu spielen.
Ich weiß nicht, ob Aulendorf was ist. Ich will jetzt mich nicht aus dem Fenster hängen. Aber ich warte auf
dich. Also es könnte sein, aber du warst nicht dabei.
Genau.
Dann können wir das Thema auch gleich lassen. Nein. Ich nehme an, du trainierst auch in Rudolfstadt, weil das ist für dich ja die einzige Option, da jetzt gerade drauf zu spielen. Fehlen dir Kunststoffbahnen? Weil ihr dürft ja nur auf Platte spielen.
Nicht unbedingt.
Okay.
Also, ich trainiere da. Ja, ich mag die Bahn, aber halt auch die Bahn, weil ich weiß, wie ich sie, ne? Der Heimvorteil, der ist halt da. Und ich weiß auch, was ich dann dort anders machen muss als auf einer Segmentbahn, Plattenbahn. Deswegen, ja, ich nehme sowas gerne mit. Immer neue Bahnen, neue Erfahrungen, absolut. Bin ich immer offen dafür und freue mich da auch drauf. Da gehören auch Kunststoffbahnen dazu. Ja, aber fehlen in dem Sinne tut es mir jetzt auch nicht.
Okay, okay. Noch eine Frage zu deinem Beruf. Ja. Wir hatten es im Vorgespräch drüber, ich bin mir ganz sicher, aber halt öffentlicher Dienst, trotzdem sehr geregelt. Ja. Vermutlich Freitag auch ein bisschen früher Feierabend.
Ja.
Ja. Würdest du sagen, dass dir der Job hilft?
Ja, definitiv.
Familie kegeln und einen Hut zu bringen?
Definitiv. Das war auch eine bewusste Entscheidung, den Schritt zu gehen. Ich habe meine Ausbildung, mein Studium bei einer Hochbaufirma gemacht, die deutschlandweit unterwegs ist. Und da hatte ich dann auch Baustellen als Jungbauleiter wirklich in Schwerin oben, wo es das Klassikkegeln gar nicht gibt, was dafür schon mal schwierig ist. Man ist dann die Woche über von Montag bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag, manchmal auch schon ab Sonntag, wenn man da schon anreisen muss, wenn frühst was Wichtiges ist, so auf Montage, und das ist halt sehr belastend. Da muss man sich halt dann entscheiden, okay, will ich beruflich die Karriere so weitermachen, weil es natürlich, da ist der Weg nach oben, geht dort schneller und ja, einfacher und wirklich die Karriere zu gehen. Aber ich habe mich dann wirklich hier entschieden, in den öffentlichen Dienst zu gehen, weil ja, wir wollten uns hier halt niederlassen in Ruderstadt und es ist meine Heimat, wir fühlen uns hier wohl, haben uns damals auch bewusst für Ruderstadt entschieden, weil wir vorher in Erfurt gelebt haben, wo ich studiert habe und noch gearbeitet habe. Ja, man hat einfach diesen geregelten Alltag und kann den Rest da drum basteln.
Das, glaube ich, wissen viele, wie wertvoll das ist.
Ja.
Es gibt ja genügend Beispiele, wo dann am Wochenende vor, nach dem Kegeln oder auch während des Kegelns gearbeitet werden muss, dass das also dann entsprechende Einschnitte hat. Und auf Montage sein ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo man bei dir gerade merkt, dass das eben nicht funktioniert.
Das ist halt schon sehr, sehr belastend. Dann kommen noch die Trainingszeiten dazu und dann fängt man noch, also von Familie noch gar nicht geredet. Und gerade mit der Familienplanung ist es halt so. Anders hätten wir sonst auch nicht schon so weit vorangebracht, wie wir jetzt sind.
Das können wir dann in einem anderen Podcast besprechen, das Thema Familienplanung. Da können wir uns ja, haben wir uns ja schon ausgetauscht, Kinder und Co. Du kegelst seit 2006, du hast überlegt, ob es 2006 war. ich überlege 2006, was also ich da schon gemacht habe.
Nee, das könnte auch vorher gewesen sein. Ich bin da unschlüssig. Ich glaube, eingetreten bin ich offiziell in den Verein 2007, aber habe halt vorher schon immer mal.
Zahlen sind jetzt nicht so wichtig, darum geht es mir nicht, aber wie es angefangen hat, ich vermute, die Antwort zu kennen, aber erzähl doch mal bitte, wie es bei dir angefangen hat, woran du dich noch so erinnerst, was hängen geblieben ist von damals.
Also ganz klassisch zum Kegeln, wie die meisten eigentlich, bin ich gekommen durch die Familie, durch meinen Papa, der selber Kegler ist, auch noch aktiv ist, und dann sind wir halt mit meinem Bruder und ich regelmäßig zum Training und haben da auch unsere Freunde aus der Schule mitgebracht, sodass wir auch, glaube ich, 2 oder 3 Jugendmannschaften wirklich hatten, was es heute hier gar nicht mehr gibt. Das haben wir da so groß aufgezogen und dann waren wir halt da unterwegs.
Und war das quasi dann ein Papa, der die Basis gelegt hat für deine erfolgreiche Jugendzeit ja schon? Oder wer war so die entscheidende Person damals für dich?
Ja, mein Papa auf jeden Fall, weil er mich da hingebracht hat und auch immer unterstützt hat. Du brauchst auch jemanden, der sich am Wochenende die Zeit sich nimmt. Und das ist natürlich ein großer Aufwand. Es gab da auch noch meinen ersten Trainer, den Ronny Unger. Mein Papa ist Lokführer, hatte immer Schichtdienst und musste halt auch immer gucken, wie es funktioniert. Und der Ronny Unger, der war regelmäßig da, beziehungsweise jeden Mittwoch war das damals, und hat mit uns halt trainiert, mit den ganzen Jugendlichen und Kindern, die da waren. Und die haben das eigentlich zu zweit immer sehr gut gemanagt und auf die Bahn gebracht am Ende. Genau. Aber bei ihm habe ich es kegeln gelernt, beim Ronny Unger. Er ist auch derjenige, der den Trainerschein hat und wirklich die Lizenz hat, diese Jugendmannschaften da ja, zu koordinieren und zu coachen.
Und dann ging es ja auch relativ zügig. Also jetzt in den ersten Jahren warst du bei Siemens.
Genau, Rudolstadt, genau. Angefangen habe ich bei SV Siemens Rudolstadt. Bin dann, aufs Jahr will ich mich gar nicht festlegen, weil ich es gar nicht so weiß, aber in der U18 mit 14 Jahren zu ESV Lok Rudolstadt gewechselt mit einer Förderlizenz, was hier in Thüringen möglich ist. Das heißt, ich musste bei SV Siemens nicht austreten und habe halt so für Lok Rudolstadt eine Förderlizenz bekommen, um in beiden Vereinen spielen zu können, einfach um die Jugend zu fördern. Und ich hatte dann auch wirklich Wochenenden mit 3 Spielen tatsächlich, also Samstag dann einmal SV Siemens Rudolstadt und Lok Rudolstadt, natürlich dann immer mehr Priorität Lok Rudolstadt, weil die damals zweite Bundesliga gespielt haben in der U18. Und dann am Sonntag meistens noch eine Jugendkreisauswahl, wo wir Vereinsmannschaftsmeisterschaften hier ausgespielt haben, um sich dann zur deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Also waren wir schon ordentlich unterwegs, ein ordentliches Pensum.
Ja. Es hat sich ja ausgezahlt. Wir sprechen später noch über das Jahr 2022. Da hat das vielleicht auch schon geholfen, so viele Spiele gemacht zu haben. Du hast es angesprochen, deutsche Meisterschaft. Ich glaube 2013 in Villingen-Schwenningen. Das war deine erste deutsche Meisterschaft?
Gut recherchiert, ja, tatsächlich. Ja. In der U14 noch auf 100 Wurf. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, was wirklich, da war der Ronny Unger hinter mir, das war für Siemens Rudolstadt noch. Und ich hatte da auch relativ viel Vorsprung und irgendwann habe ich einen Kegel nicht mehr getroffen. Nach 2, 3 Fehlwürfen nacheinander bin ich zu meinem Trainer hin, da habe ich gefragt, Ronny, das reicht doch jetzt, oder? Ich habe doch jetzt gewonnen. Ja, Daniel, du spielst jetzt weiter, ja? Es waren nicht mehr viele Wurf. Nächster Fehlwurf. Ronny, das reicht doch jetzt, ich habe gewonnen. Daniel, du spielst weiter. Naja, gut. Und dann beim nächsten hat er dann gesagt, ja, es reicht. Und dann war der Bann gebrochen, habe ich auch wieder getroffen. Also das war sehr interessant.
Und du warst dann deutscher Meister.
Genau.
Also war jetzt gar nicht so, so schlecht, auch wenn du offensichtlich viele Fehler gemacht hast. Die habe ich nicht recherchiert.
Ja, das war halt U14, da kommt es halt doch nochmal vor, dass man da mal einen Fehlwurf macht. Am Ende war das Ergebnis ja trotzdem da.
Ja, es waren dann nach 2 Durchgängen 902. Du hast da auch sehr konstant gespielt. 449 und 453. Interessanterweise steht das auf der Seite von Energieversorgung Rudolstadt.
Also, ja, die waren mit Hauptsponsor tatsächlich hier, die lokalen Netzbetreiber.
Und das Archiv ist über 12 Jahre alt. Also auch sehr, sehr schön, dass man das noch findet, wenn man da die sucht.
Nicht schlecht, ja.
Du hast dann gesagt, die Priorität bzw. diese Förderlizenz, wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es, glaube ich, also ich kannte das nicht, aber war das so ein Thüringer Modell?
Ja, also das ist bei uns sehr weit verbreitet. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Einfach um junge Spieler zu fördern, dass die, wenn die in einem niederklassigeren Verein spielen, jetzt sage ich mal auf Landesebene, dass die dann auch auf Bundesebene mit zum Einsatz kommen. Also ohne den anderen Verein verlassen zu müssen, weil das hemmt ja doch viele dann bei der Entscheidung. Naja, gut, bei mir war es lokal, war es die gleiche Bahn, die gleiche Anlage, aber es gibt dort mehrere Vereine und ja, das macht es halt dann doch leichter, weil man sich dann nicht trennen muss.
Welche Rolle hat Landeskader bei dir gespielt, der Thüringische Kegelverband?
Ja, auch eine sehr große, weil ich da auch oft mit unterwegs war, wo man dann auch viele Bekanntschaften macht, die bis heute halten, sozusagen über den TKV-Auswahlkader. Das ist schon eine sehr feine Sache und fördert auch wirklich die Talente. War damals auch, glaube ich, ein bisschen mehr als heute noch, wobei jetzt die Spiele auch wieder, habe ich so das Gefühl, mehr Fahrt aufnehmen, aber da bin ich nicht in der Materie. Also viele Länderspiele mit Brandenburg gehabt oder die Ländervergleiche an sich, das hilft schon weiter, definitiv.
Ohne jetzt auch genau zu wissen, ist das auch mein Eindruck, dass das gerade wieder ein bisschen mehr wird.
Ja.
Ich meine, das passt zum Thema, dass es gefühlt ja einen gewissen Boom auch in der Jugendarbeit gibt, dass man da wieder mehr drauf achtet und dann eben auch die Landesverbände davon profitieren. Ich meine, die waren immer da. Ja. Bayern ist ja da auch ein gutes Beispiel gewesen, von wo ich auch partizipieren durfte und dann auch ein paar Mal gegen euch Thüringer. Ich glaube, wir haben uns in dem Bereich nie getroffen, sondern erst später.
Bei den Junioren war ich, weiß ich gar nicht, ach, das ist so eine Sache, U23, ob ich da oft mit vertreten war oder sowas, aber ja, es ist schon gut, dass es sowas gibt und das sollte auch wirklich wieder mehr gefördert werden, meiner Ansicht nach, einfach um in diesem Kreis, wenn man so ein Wochenende aus, das ist immer was Besonderes, das sind Erinnerungen, die da geformt werden und man hat eine Verbindung gerade zu den Menschen, die dahinter stehen, knüpft Freundschaften und ja, das sind halt einfach Erlebnisse.
Ja, ich glaube auch, dass in der aktuellen Zeit, in der wir leben, jetzt will ich nicht zu politisch werden, ja, aber gerade so dieses Miteinander, es gibt diesen Trend und das merken viele Sportarten, dass es eher so, jeder macht was für sich und eben nicht mehr so dieser große Teamgedanke da ist und dann eben auch mit anderen Landesverbänden mal was zu erleben, auf Ländervergleichen zu sein.
Genau.
Das ist eine Erfahrung im Leben, die, glaube ich, jeder machen sollte, der den Sport macht. Und ich glaube nicht, dass wir uns getroffen haben, weil wir 5 Jahre auseinander sind. Das war dann irgendwie mit U14, U18 irgendwie nicht mehr so ganz. Aber ja,
das kann sein.
Ich durfte mal auf eurer Bahn in Rudolstadt spielen. Da warst du, glaube ich, da. Das ist allerdings schon so lange her. Ich nicht mehr so wirklich daran erinnern kann. Aber für dich ging es da dann mit der zweiten Liga richtig los.
Da hat man dann so wirklich auch Fuß gefasst. So auch. Es war ja vorher auch was Nationalmannschaft und sonst was angehen. Ich wusste ja auch wirklich als Kleiner noch bei Siemens, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, das war mir total unbekannt und ich weiß noch, meine erste Landesmeisterschaft war tatsächlich so, wir hatten nicht mal Werbeverträge und dann habe ich so ein Baumwoll-T-Shirt einfach ausgepackt und auf links gedreht, weil ich sonst hätte nicht starten dürfen. Haben wir noch oben den Zettel abgeschnitten, weil das war so ein T-Shirt von der Fußball-WM. Und wir durften halt keine Werbung machen, das wussten wir alles gar nicht. Also wirklich mit sowas keinen Bezug gehabt. Und ja, Lok Rudolstadt war halt immer da, die haben immer Bundesliga gespielt. Das kriegt man dann auch immer mehr mit und eigentlich hätte ich den Wechsel vielleicht sogar schon früher machen müssen, aber durch Differenzen von den verschiedenen Vereinen ist es halt manchmal dann doch schwierig, aber ja, bin froh, den Wechsel gemacht zu haben und das ist halt wirklich ein Schritt und Meilenstein, den ich nicht missen will, der mich in meiner Entwicklung wirklich nach vorn gebracht hat.
Wann hast du den Schritt gemacht? Weißt du die Jahreszahl noch?
Na, es war mit 15, 2013, 14, 15 Jahre. Dann habe ich vor allem die Auswärtsspiele mitgemacht auf Segmentbahn, einfach um das zu lernen. Das hat auch damals der Trainer von Lok Rudolstadt, der Siegfried Zipproth, und auch mein zweiter und mit verantwortlicher Trainer, der mich da sehr weit nach vorn gebracht hat, mit dem ich auch heute noch trainiere. Habe mich dann wirklich immer zu Auswärtsspielen mitgenommen, einfach damit ich das kennenlerne und auch verbessere, dass ich da auch Fuß fassen kann. Weil immer zu Hause spielen, ja, da muss man mal die guten neuen Bahnen kennenlernen.
Das war zweite Bundesliga Ost. Ja. Erinnerst du dich noch, welche Bahnen das dann waren, auswärts?
Also mein erstes Spiel habe ich in Elsterwerda gemacht, tatsächlich. Was war dabei? Boah, dann wird es schon dunkel. In der Erinnerung. Ich weiß, Leitzgau war noch dabei, da habe ich ein Heimspiel mitgemacht. War Zwickau dabei oder waren die erste Liga? Das weiß ich nicht. Müsste dann jetzt raten. Also Leitzgau weiß ich noch, weil wir da ein bekanntes Heimspiel hatten. Und Elsterwerda, wie gesagt, als Auswärtsspiel.
Okay. Und dann ging es ja auch Es sind jetzt im Jahr 13, 14, 15.
Ja.
Auch so langsam Richtung Nationalmannschaft.
Genau. Also ich hatte meinen ersten Lehrgang tatsächlich noch in der U14. Da ging es für einen Einzelweltpokal, durfte man nach Frankfurt fahren. Aber naja, der Lehrgang, der war für uns mehr oder weniger, das stand halt vorher schon fest, wer da hingeht. Aber das war so mein erster Berührungspunkt damit, weil ja, derjenige, der dann gefahren ist, ich kenne den Namen nicht, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat den Lehrgang nicht zu Ende gemacht, weil er, ja, es lief nicht und war schwierig, hat zumindest nicht so den Eindruck gemacht. Ja, aber das war so der erste Berührungspunkt. Und an der U18 ging es dann richtig los. 2015, die erste WM in Schweichersdorf.
Heim-WM.
Heim-WM, ja. Also das war natürlich für mich auch die besonderste WM, weil ich glaube, die erste, die ist einfach, kann man nicht beschreiben. Das denkt man sich immer nur, malt man sich aus, ja, wie ist das, aber wenn man dann wirklich dort ist und gerade zu Hause im doch kegelbegeisterten Land, ne, dann, wenn die Halle voll ist, das ist schon was anderes, dann steht man da mit Gänsehaut. Ne?
Ja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es damals ausgegangen ist.
Also wir sind Vize-Weltmeister geworden hinter Kroatien. Ich habe damals an Position 1 gespielt und ich glaube, da war ich der Erste. Ich weiß es gar nicht. Aber der Marius Beuerle damals, der hat so richtig einen rausgehauen mit 664. Und die Kroaten mussten auch damals Weltrekord spielen, dass sie uns dann schlagen. Also das war schon richtig gut.
Ich hab's vor mir. 604 hast du gespielt und Marius mit den 661.
61, okay.
Könnte mir auch vorstellen, dass das, war das nicht irgendwas rund um Weltrekord?
Ja.
Den hat ja Fabi Zimmermann dann nochmal verbessert vor ein paar Jahren. Ja. Du eben mit 604 und die Kroaten mit 33 Kegeln mehr vor euch. Dann
genau.
Eben Weltmeister, genau. Aber Speichersdorf, jetzt auch wieder 10 Jahre her, es jährt sich.
Wahnsinn,
ja. Und es wird aber, kleiner Spoiler, nicht deine letzte Heim-WM gewesen sein. Nee. 2016 ging es dann für dich auch nach Varasch, nicht nach Varaždin, nach Novigrad.
Nach Novigrad, richtig, mit der U18 als ja, Einzelstarter für den Einzelweltpokal mit der Bianca Zimmermann damals. Und der hat sich dann doch als sehr erfolgreich rausgestellt, wobei man es auch nicht gedacht hätte. In der Qualifikation irgendwas um die 580 gespielt und damit dann tatsächlich noch weit vorne gelandet. Ich war ziemlich am Anfang dran und war schon am Boden zerstört, weil ich dachte, oh, das reicht doch niemals und wie soll ich denn damit weiterkommen? Aber es sind halt WM-Bahnen und die müssen sich halt auch erstmal finden und vielleicht auch einspielen und ja. Hat es am Ende doch gereicht zum Weiterkommen. Und das Finale habe ich dann persönliche Bestleistung gespielt, ja.
Ja, glaub, kann ich mich noch erinnern.
6,64.
Ja.
Das war dann schon mal ja, eine Ansage.
Eine Ansage auf eine Bahn, die nicht einfach zu spielen war, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber gut.
Darum es gibt andere, ja, die da ihre Erfahrungen gemacht haben, ja.
Ja, andere, nennen wir ihn mal bei Namen, also ich bleibe jetzt bei der U23, über die Herren meine ich nicht, sondern Dominik Kunze.
Ja.
Du hast mal in einem Interview gesagt oder irgendwo angegeben, dass dein großes Ziel ist, mal ein Duell gegen Dominik Kunze zu spielen, kann das sein?
Das kann durchaus sein, weil er ist natürlich jetzt 2-3 Jahre älter als ich, er kommt auch aus Thüringen und der war immer so der, dem ich so ein bisschen, naja, nicht hinterher bin, aber der hat so einen Weg gemacht, wo ich gesagt habe, naja, wenn du dahin kommst, das wäre schon, boah, das ja, würde mir schon viel bedeuten und das wäre schon überragend. Und ja, das kann schon sein, dass ich das angegeben habe, weil das mein Idol war, mein Konkurrent war. Ja, war halt ein mega, oder ist auch immer noch, finde ich, ein sehr gutes Kegeltalent.
Ja, ja. Spielt ihr gegeneinander. Das Duell, glaube ich, hat dann auch mal stattgefunden.
Hat stattgefunden?
Ich glaube schon, ja. Aber weiß ich nicht ganz sicher, ob wir mal gegeneinander gespielt haben.
Ich weiß, bei einer Landesmeisterschaft, da hat er in der Quali mal den ersten gemacht und konnte aber in der Rückrunde nicht, weil er was mit dem Nationalkader zu tun hatte. Und dann habe ich das Finale gegen meinen Bruder gespielt. Ja, das weiß ich noch, weil sonst hätten wir es da gehabt.
Dein Bruder,
das war auch sehr interessant.
Dein Bruder spielt mittlerweile auch außerhalb von Rudolstadt, glaube ich, noch in Schönebeck, gell?
Genau, in Schönebeck. Die spielen Schönebeck. Da Sachsen-Anhalt-Liga.
Seid ihr gar nicht so weit auseinander. Aber wir waren im Jahr 2016 und jetzt sind wir im Jahr 2017 und es ist noch eine relativ junge Karriere, über die wir da sprechen, und schon deine dritte Weltmeisterschaft. Ja. Und die zweite im eigenen Land.
Ja, das war dann Dettenheim, genau.
Ja. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, und das, wir kommen ja dann auch noch auf Jahre oder was ähnlich, dass du eigentlich jede Saison durchspielst. Ja, wie denkst du über gerade jetzt diese Jahre U18, U23? Einfach gefragt, Wahnsinn oder ja, so war es halt. Also wie blickst du da zurück? Blickst du überhaupt zurück?
Ich erinnere mich schon gern zurück, auf jeden Fall. Wobei ich mich auch immer schwer tue, weil das so viele Gedanken sind, die dann wirklich mal klar zu sortieren und zu sagen, ja, das war da und Mensch, da war ich ja auch noch, habe alles mitgemacht. Also ja, ich habe jede Saison durchgespielt. Ich habe alles mitgenommen, was ging. War immer Kegeln da, auf jeden Fall. Hatte auch die Unterstützung immer von der Familie gehabt, von allen möglichen, auch mein jetziger Trauzeuge, den habe ich auch beim Kegeln kennengelernt, also mein bester Kumpel. Das ist halt, ja, ist mit Familie. Aber ja, ich denke gerne zurück an die Jugendzeit, an die Juniorenzeit. Einfach, das war schon eine schöne Zeit, die ich auch so nicht eintauschen wollen würde, weil man einfach viele Erlebnisse und auch, ja, von Ferienfreizeit bis hin zur WM alles mitgemacht hat.
Und halt ab und zu auch mal Weltmeisterschaft gespielt. 2017, ja. Dettenheim, wieder Vize-Weltmeister mit dem Team. Diesmal waren es nur 16 Kegel, aber Österreich vor der Nase. Matthias Zatschkowitsch, 650 im letzten Durchgang. War dann letzten Endes das Zünglein an der Waage. Du aber wieder mit 626, Teambester. Und dann sind zwei Namen drin. Tim Prachtl und Lukas Funk. Da haben euch die Wege das erste Mal gekreuzt. Gerade mit Tim verbindest du dann später auch noch ein bisschen Erfolge. Wie ist es so generell auch jetzt? Ihr seid ein Alter ungefähr, ihr habt viel zusammen erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch so ein bisschen auch gegenseitig pusht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Konkurrenzkampf, wenn man dann jedes Jahr wieder auf die gleichen Charaktere trifft und sich da duelliert in den verschiedensten Formen. Ob es jetzt im Team ist für Deutschland oder ob es auf einer deutschen Meisterschaft ist gegeneinander, hatte ich auch mit Lukas Funk schöne Duelle mit dem Tim, der ist dann schon wieder jünger. Gar nicht mal so direkt, aber wir haben halt die WM auch zusammen gemacht, was auch unser erster, ja, Kontakt gewesen ist. Wir hatten es auch erst gestern davon gehabt, tatsächlich. Ja, das sind schon Charaktere, Menschen, die einen dann immer begleiten, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Auch 2018 ging es für dich international weiter, die Weltmeisterschaft in Cluj, U23. Ja. Wenn du jetzt mal bis zum Jahr 2022 guckst oder 21 guckst, gibt es eine Weltmeisterschaft, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Die erste haben wir schon gesprochen, aber einfach, weil es für dich eine besondere war, weil es vielleicht eher auch eine besonders schlechte war oder weil die Bahn besonders war. Gibt es da irgendwas, woran du da jetzt denkst?
Also wenn ich jetzt wirklich nur bis 21 gehen soll, ist es wirklich immer noch 2015, die da ganz oben steht. 2018 war jetzt eher ein nicht so gutes Erlebnis mit der U23. Oder weiß ich noch, da habe ich gegen Jan Wiener, neben Jan Wiener gespielt. War jetzt nicht direkte Gegner, war ja immer noch auf Mannschaftsergebnis, aber der hat mir da ganz schön, ja, hat da ordentlich eine Show abgeliefert und dann steht man irgendwie daneben und denkt sich, ja, ich bin auch da. Es ist schön, hier zu sein, aber irgendwie hat man dann keinen Zugriff gefunden. Das ist halt, war der Wurm drin bei der WM.
Ja. Ich glaube, nicht nur bei dir, es war auch eine besondere WM hinsichtlich, es war, glaube ich, seit langem mal wieder eine, die auf einer fest verbauten Bahn stattgefunden hat.
Das stimmt, ja.
2021 das Gleiche, das war aber Corona-bedingt, dass da entsprechend auch die Bahn war. In der Zeit hat dann auch dein Wechsel stattgefunden nach Bamberg. Viktoria Bamberg hat dich aus Ruderstadt geholt. Für viele ein großer Schritt. Wie war der Schritt für dich damals? Eben raus aus deinem Wohnzimmer, was es ja damals schon war.
Ja, also war für mich ein sehr großer Schritt. Hätte ich einen Wunsch gehabt damals, wollte ich auch immer nach Bamberg gehen. Vielleicht liegt es auch an Dominik, der auch den gleichen Weg gegangen ist dahin. Vielleicht auch nicht, einfach weil es dieser große Name ist und dieser große Verein und ich das mal erleben wollen würde. Und dann habe ich das gemacht, ja. Anfrage kam und dann nach langem Überlegen bin ich dann den Schritt dahin gegangen.
Wie triffst du solche Entscheidungen?
Immer, ja, mit der Familie im Hintergrund, damals noch mehr, ja, mehr meine Eltern. Aber ansonsten, ja.
Also, du überlegst die Fakten, weil du hast lange überlegt.
Ja, es gab auch noch andere Angebote, deswegen.
Okay. Ach so, okay.
Wohin macht man das? Und da ist vielleicht auch die Beteiligten, wenn die es vielleicht auch hören, die werden es auch wissen. Aber ist etwas unglücklich verlaufen, die ganze Sache damals, aber.
Jetzt am Ende, hast du was erzählt, was natürlich jeder wissen will, aber ich glaube, du willst es nicht erzählen.
Ja, es ist halt so, wenn man schon eine Zusage macht und dann doch nochmal abspringt, ist halt blöd. Das weiß ich auch. Es tut mir auch leid. Aber am Ende war es für mich, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Das verstehen und sehen die Personen oder der andere Verein.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt oder sonst was, aber.
Du hast ja, solange du keine Namen nennst und letzten Endes versteht es, glaube ich, jeder. Ich habe den Eindruck, dass dir es nicht leicht gefallen ist.
Nee, definitiv nicht. Ich war da hin und her gerissen. Das beschäftigt einen dann auch auf jeden Fall. Es ist ja doch schon eine Entscheidung, wo es dann weitergeht. Und auch gerade Ruderstadt verlassen und dann geht es in die Richtung. Und ja, sehr, sehr schwer gefallen damals.
Aber es war für dich der erste große Schritt.
Ja.
Auch auf zu mehr Selbstständigkeit, hätte ich jetzt gesagt. Man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Bamberg, aber deine beiden Trainer, Ronny beziehungsweise der andere Trainer, dessen Vornamen ich jetzt leider vergessen habe,
Siegfried
waren da nicht dabei, gell?
Wegen der Entscheidung? Also ich muss es dann
schon... Nein, der Wechsel, dann Training in Bamberg, das meine ich jetzt.
Ach so, nee, aber das, auch wo ich in Bamberg gespielt habe, ich bin natürlich nicht jede Woche nach Bamberg gegangen, weil es einfach fahrtechnisch und zeittechnisch gar nicht machbar ist. Dann habe ich immer mit dem Sigi, also mit Siegfried Zippold über die Jahre hinweg bis heute hin, kann ich immer auf ihn zurückgreifen und er ist auch immer da noch.
Das denke ich, das weiß ich, beziehungsweise davon gehe ich aus. Ich meinte nur jetzt auch die Auswärtsspiele. Das ist ja dann auch, ach so, es war dann ja, weniger, nee. Es war nicht mehr das Lokruderstadt, die Wohlfühlumgebung, sondern du hast dann da auch mehr Schritte alleine machen müssen und Spiele alleine gemacht. Das meinte ich.
Ja, genau. Nee, das stimmt natürlich. Ja. Es ist ein anderes Umfeld, andere Menschen, die einen dann wirklich tagtäglich begleiten. Und es hat mich aber auch wirklich vorangebracht und hatte auch eine schöne Zeit dort, auf jeden Fall.
Die schöne Zeit international, 2021, ich glaube, deine erfolgreichste Weltmeisterschaft, oder?
So rein von dem
Medaillen
Papier her, ja, von den Medaillen. Ja.
Kommt die erfolgreichste ohne Papier, also die für dich erfolgreichste Weltmeisterschaft noch, oder war die vorher schon? Also, du hast jetzt gesagt, okay, die kommt noch.
ja, weiß ich.
2021, die verschobene Weltmeisterschaft in Gransch und Kamnik. Ihr habt in
Gran gespielt, ja.
Gran gespielt, genau, 6,43. Im Team, Weltmeister im Tandem mit Tim.
Ja.
Aufpassen, merken, Weltmeister im Tandem mit Tim, kann man zwar merken. Bronze im Einzel und Silber in der Kombination.
Ja. Also das war schon ja,
nicht schlecht.
Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. Wo hängen die Medaillen bei dir? Oder liegen die in der Kiste im Keller?
Nee, ich habe tatsächlich einen Ordner, wo dann die Urkunden und die Medaillen drin sind, also von den großen Sachen. Die anderen Sachen jetzt wirklich, was so vorher angeht und auch danach so, was man halt so sich so ansammelt, das ist in der Kiste tatsächlich.
Der Koffer oder der Ordner, nicht der Koffer, der Ordner ist vermutlich schon gut gefüllt und vielleicht ist es nicht nur ein Ordner. Weil mit Medaillen könnte ich mir vorstellen, dass es schnell dick wird.
Ja, der ist dick und schwer, aber es ist nur ein Ordner.
Okay. Weil 2022 ging es dann weiter. Elva, persönlich finde ich die schönste, optisch die schönste Weltmeisterschaftsbahn.
Stimme ich dir zu, für
dich dann auch mal wieder eine neu gebaute Bahn. Wie beschäftigst du dich vorher mit solchen Weltmeisterschaftsbahnen? Wir hatten vorhin Sabresic, dass das endlich eine Halle war, die fürs Kegeln gebaut wurde. Da werden ja Bahnen gebaut, nur fürs Kegeln in der großen Halle. Beschäftigst du dich damit? Schaust du es dir an? Oder gehst du hin und sagst, ja, schön, und lass uns kegeln?
Also ich betreibe da sicher vielleicht nicht so viel Aufwand wie andere, aber ich gucke es mir da vorher schon an. Also jetzt auf Facebook oder so, wenn man da mal ein Bild sieht, ja, welche Farben kommen da ins Spiel oder sonst was. Das nehme ich schon wahr, das nehme ich auch mit und dann steigt halt irgendwo die Vorfreude auch. Ja, und dann, wenn ich dort bin, dann lässt es natürlich richtig auf mich wirken.
Wie war das 22? Du hast erst U23 gespielt und dann bei den Männern. Wann kamen sie auf dich zu und haben gefragt, ob du das machen willst?
Das war im Rahmen der Vorbereitung. Ganz genau kann ich es tatsächlich gar nicht mehr sagen. Aber ja, also jetzt nicht so langfristig, aber halt so 4 Wochen vorher vielleicht.
Du hast sofort zugesagt?
Naja, klar. Auch wenn es mit der Familie dann, muss man erklären, wenn man dann doch länger weg ist, aber das ist in Ordnung und ja, nee, da, das sind natürlich die großen Ziele. Es ist immer eine Ehre, wenn man da angefragt wird. Und ja.
Es waren dann, glaube ich, 2 Wochen aus einer Woche oder 6 Tagen oder so. Wurden dann fast 2 Wochen für dich.
Genau.
Bei der U23 Weltmeisterschaft. Teamweltmeister geworden, 6,52, Teambester, ich habe es vorhin gesagt, Tandem-Titel mit Tim, verteidigt, Bronze im Einzel, nur in der Kombination bist du 5. geworden, da bist du ohne Medaille, musstest du ohne Medaille nach Hause.
Passiert.
Passiert, genau, Kombination ist dann doch, da muss es komplett passen. Ich finde es nur beachtlich, aber das liegt auch an einem 700 von Simon Axthelm im Einzel, dass es als Teambester in der Kombination, dass es da nicht ganz gereicht hat. Aber gut, 700, das war schon ein ordentliches Pfund. Das erinnere ich mich auch noch, das habe ich damals live gesehen, im Stream live gesehen.
Aber das war schon, also Simon ist da so Spezialist dafür, auf so einer WM dann wirklich mal alles abzurufen, was er kann. Er ist ja auch jahrelang ein Trainingspartner von mir gewesen, er kommt auch aus Duderstadt. das, ja.
Das wollte ich fragen. Das wollte ich nur fragen, tatsächlich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Alexander Konrad kommt doch auch aus Rudolstadt, oder? Habe ich das jetzt verwechselt? Der hat zumindest dort gespielt. Er hat
bei Lok Rudolstadt gespielt, ja. Aber ursprünglich kommt er aus der Region Ilmenau. Okay. Also so eine halbe Stunde weit weg von hier.
Weil die drei, wie sie jetzt zumindest jetzt mal eine ganz gute Quote, was jetzt so Erfolge angeht. Was war denn da so das Geheimnis bei euch in Rudolstadt?
Naja, ich finde halt Siegfried Zipprott wirklich, der hat dafür viel gemacht. Er war jede Woche mit uns zweimal auf der Bahn, macht die Trainingspläne. Der hat mich auch, finde ich, von der Entwicklung her am meisten nach vorn gebracht, um einfach diesen letzten Schritt zu gehen, was mehr Qualität, was ja vom Spiel her einfach auf ein anderes Level gehoben, das ganze Spiel. Und ja, es gibt noch andere Trainer wie Jan Kruschinski in der Auswahl und auch als Nationalcoach dann, oder Werner Buchs, mit denen ich kurz mal Berührungspunkte hatte. Aber für mich ist es wirklich Siegfried Zipprott, der mich da am weitesten nach vorn gebracht hat. Ja, und ich denke, dass er da ein großer Bestandteil ist, gerade in Rudolstadt. Und dann hat man ja auch hier die besten Trainingsbedingungen mit solchen Talenten dann auch sich zu messen jede Woche. Das macht viel aus.
Das glaube ich auch. Also wäre das auch so eine Empfehlung zu sagen, für jeden sich auch Trainingspartner zu suchen. Klar, ein Einzeltraining kann mal funktionieren, aber längerfristig auch zu gucken, okay, dass ich auch im Training einen gewissen Wettkampf herbekomme.
Definitiv. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, gerade wenn man nicht alleine auf der Bahn ist. Gibt's genug Stunden, die man da auch wirklich alleine verbracht hat. Aber es ist immer schöner, wenn Leute da sind und gerade welche, die auf dem Level mitspielen, beziehungsweise am besten noch besser sind. Einfach um sich auch mit denen dann im Training zu messen. Ich bin auch nicht so der Trainingstyp. Ich mache viel Training, aber so ganz das letzte Prozent Konzentration, Konsequenz, das kriege ich im Training nicht immer auf die Reihe. Aber das hilft mir auch heute noch sehr viel, wenn man sich dann die Leute auch sucht. Und deswegen halte ich auch den Kontakt, auch jetzt noch Bernburg noch mit oder so, einfach um da die Trainingsqualität nochmal anzuheben.
Jetzt sind wir vom Trainingspartner.
Ja.
Haben wir die Weltmeisterschaft 22 in Elva kurz verlassen, aber wir müssen ja noch dort bleiben, weil du dürftest ja bei den Männern dann noch spielen und hast auch in der Quali mit 6,45 dann die Qualifikation zur nächsten Runde geschafft. Würdest du sagen, jetzt mit Blick auf das letzte Thema Quali, worüber wir gesprochen hatten, deine größte Niederlage, dass dir bei der Quali geholfen hat, dass du die Bahn schon kanntest?
Sicherlich ein Vorteil, ja. Das nimmt ein bisschen Nervosität mit raus. Du weißt auch dann, wie es zu spielen hast, gerade wenn du schon ein paar Würfe auf der Bahn gemacht hast. Also das hilft schon. Definitiv.
Und ich habe im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ich glaube, du bist jemand, der trotzdem auch Selbstvertrauen braucht, Selbstvertrauen in sich selber so ein Stück weit. Da hilft eine erfolgreiche U23-WM vermutlich auch.
Auf jeden Fall.
Wie würdest du dich selber beschreiben, wenn es ums Thema Kegeln geht?
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin da relativ ruhiger Typ. Ich brauche auf jeden Fall eine Wohlfühlumgebung, auch in einem Verein oder in einer Auswahl, wie auch immer, dass man sich da ja einfach eingliedert und Bestandteil von was von einem Team ist, das hilft auch immer. Ich bin nicht so der Einzeltyp tatsächlich. Ich bin da immer sehr gern ein Bestandteil von einem größeren Team. Und versuche dafür dann auch alles zu geben. Und an sich brauche ich da wirklich auch, ja, die Sicherheit, die Wohlfühlumgebung. Aber in mir weiß ich halt auch immer, okay, du weißt, was du kannst. Aber ich sehe es trotzdem mit einem großen Respekt, mit einem großen, naja, mit einer Ehrfurcht irgendwo und finde es immer noch als Geschenk, das alles mitnehmen zu dürfen, wo ich jetzt bin, und auf gar keinen Fall als selbstverständlich oder irgendwie sowas. Also ich versuche da wirklich immer nicht die Wurzeln zu verlieren, wo ich herkomme, und auch gerade das, es muss nicht immer das Größte sein. Ich bin auch sehr gern, sag ich mal, bei einem Landesklasse- oder Landesligaspiel dabei und schaue mir das auch an, weil das einfach die Basis ist, die Wurzeln sind, und ja, da möchte ich eigentlich schon sehr bodenständig bleiben. Ich versuche es zumindest, ich hoffe, es klappt. Und ja, so bin ich da unterwegs.
Sehr, sehr reflektiert. Mein Eindruck ist, dass es klappt. Dass du eben auf dem Boden bleibst. Wir sprechen ja noch über die aktuelle Saison. 2022 war dann auch für dich das Jahr, wo es dann von Bamberg nach Wernburg gegangen ist. Mhm. Der Wechsel zurück über den Rennsteig nach Norden ja. und nicht nach Süden. Ja. War das auch so dieser Wohlfühl, diese Wohlfühl-Oase, dieses Team, was du da vorgefunden hast? Ja.
Definitiv, weil das sind Charaktere, die ich da schon über längere Zeit kenne, auch von früher dann. Und ja, ich bin damals auch auf Wernburg zugegangen, weil einfach in Bamberg so ein paar Sachen passiert sind, wo einfach dieses Wohlfühlgefühl nicht mehr ganz da war, oder beziehungsweise ich einfach wieder, ja, für mich selber mehr Spaß am Kegeln haben will. Und das heißt nicht, dass ich es dort nicht hatte, und das heißt auch nicht, dass es dort eine schlechte Zeit war, um Gottes Willen. Bin ich auch sehr dankbar dafür, aber in Wernburg, da war halt gerade was am Entstehen. Das waren alles junge, ambitionierte, oder sind junge, ambitionierte Sportler und halt auch irgendwo Freunde. Und da wollte ich dann gerne Teil davon sein, und dann bin ich den Schritt dahin gegangen. Beziehungsweise auch auf Empfehlung meiner Frau, weil die das auch mit mehr oder weniger gemerkt hat und die mich da auch, glaube ich, sehr gut kennt und unterstützt und mich da so bis jetzt immer in die richtige, oder immer in die richtige Richtung unterstützt hat. Ja, bin ich auch sehr dankbar dafür.
So soll es ja sein letzten Endes, ja. Man sich wohlfühlt, beziehungsweise es erst oft auch nur kleine Punkte sind, die dann eben auch zu solchen Entscheidungen führen. Beide Mannschaften haben erste Liga gespielt. Das war jetzt für dich da kein Rückschritt oder keine große Änderung. Es war sowieso auch so ein Jahr, wo, glaube ich, viele, wo die Ligen hinter Zerbst oder die Liga hinter Zerbst irgendwie jeden schlagen konnte, wo sehr ausgeglichene, sehr ausgeglichene Teams auch da waren.
Definitiv, ja.
Eine Info bin ich noch schuldig. Die WM 22 in Elva war dann in der zweiten Runde für dich beendet gegen Bojan Lakewski. Ja. Du hast nicht schlecht gespielt, aber er hat einfach auch mehr gespielt. Tim hat es ja dann auch noch ein bisschen weiter durchgezogen. Er war ja der zweite Spieler, der neben dir von der U23 dann auch bei den Herren geblieben ist, aber ja. International haben wir noch zwei Sachen, die wir jetzt besprechen. Zum einen die Team-WM 23 und dann eben den Weltpokal. 23 war jetzt deine erste Team-WM bei den Männern. Ja. Wenn du vorhin sagst, es gab da noch eine Weltmeisterschaft, würde ich mal tippen, die Silbermedaille war dann die größte Weltmeisterschaft für dich.
Ja, für mich auf jeden Fall. Mit die erfolgreichste sozusagen. Also was mir am meisten bedeutet, weil Team WM so in dem Sinne, das ist halt wirklich das, was eine WM ist, das ist der Weltmeistertitel, um das geht. Sei es jetzt, ich will das andere alles nicht runterreden oder sonst was, aber das ist für mich der Titel, der am höchsten Stellenwert hat.
Der vielleicht auch am professionellsten ist, wenn man ihn erreicht hat, wenn man wirklich auch über diese Gruppenspiele, das ja auch schon sehr Charakter vom Fußball hat.
Ja, das ist einfach dieses Turnier an sich, das ist, ja.
Während man wenn der U18, U23 ja auch nur einen Teamtag hat, hat man da ja drei Gruppenspiele und dann Viertelfinale, Halbfinale, oder? Ja, genau. Also ja, schon ein paar Spiele mehr.
Ja.
Ja, und am Ende steht der Österreich und knallt euch was vor den Latz. Was hast du kurz nach dem letzten Wurf, den du nicht gemacht hast, aber als klar war, es ist Silber und nicht Gold. Was hast du da gedacht? Weißt du das noch?
Also enttäuscht war ich nicht. Also nicht in dem Sinne, wie man vielleicht denkt. Ja klar, die erste Enttäuschung ist auf jeden Fall da, weil als Sportler, ne, du machst ein Finale, das wichtigste Spiel, und du willst es auch gewinnen. Aber an dem Tag, das, ja, wir haben es nicht verloren, würde ich sagen, haben wir nicht. Wir waren sehr gut dabei, aber Österreich an dem Tag einfach besser, und das muss man auch anerkennen.
Das glaube ich, ist richtig. An jedem anderen Jahr wärt ihr Weltmeister geworden, aber waren dann einfach
an dem Tag
ein paar Prozent, ja.
Waren sie einfach besser.
Ja.
So.
Ja.
Dann, wobei ich mir sage, ja, ich ärgere mich schon noch, weil ich habe gegen den Lukas Huber gespielt und habe es auf den letzten zwei Bahnen so ein bisschen aus der Hand gegeben, weil ich auch wirklich 2-0 geführt habe. Das war schon die zweite Bahn, die ist mir bis heute sehr lieb in Erinnerung, weil wir hatten 190 beide auf dem 29. Wurf, beide einen Kegel stehen. Ich treffe ihn und er macht den Fehler, und da war ich dann, ich habe die erste Bahn auch mit einem Holz gewonnen, war 2-0 in Führung, dachte, komm, mach den Sack zu. Meine Aufgabe war nicht, irgendwie Punkte zu holen. Das, meine erste Team-WM war meine Aufgabe eigentlich, okay, du spielst mit und bist damit dabei, aber die Punkte am Ende, klar, wenn du machst, ne, ist das okay, aber ich hatte nicht diesen Druck, wie vielleicht jetzt erfahrenere Spieler. Ja, ich hätte ihn sehr gerne geholt, aber sollte nicht sein.
Dann lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Also ich habe das Ergebnis jetzt vor mir, 163, um Gottes Willen, 163 ja. zu 162 gewonnen, 190 zu 189 gewonnen. Oder also so, auch ja. wieder so eine Bahn, 118 ins Volle zu 109, und dann entscheidet ein Kegel. Ja. Und dann waren es 4 Kegel für ihn, 55 zu 59 und dann 56 zu 68. Also war machbar, aber ja. Interessanter Satz, da möchte ich nochmal nachfragen, du hattest nicht die Aufgabe, die Punkte zu holen. Habt ihr wirklich, also ich hoffe, du sagst es jetzt und du darfst es auch sagen, aber ja. Ist das wirklich, also hat Timo sich hingestellt und gesagt, Daniel, du spielst einfach dein Ding, du musst den Punkt nicht holen, aber
er wollte, also ich denke, das ist halt so, dass man dann den Druck gerade von so einer ersten Team-Erfahrung über das ganze Turnier halt hinweg, ne, gesehen, jetzt nicht vielleicht im letzten Finalspiel, das war jetzt blöd gesagt, aber über, meine, musst du immer über die Rollen sprechen, was hast du für eine Rolle in dem Team, und die Rolle war halt alles aufzusaugen, das Beste zu geben, auf die Bahn zu gehen, dein Spiel zu machen, wirklich bei dir zu sein, nicht auf die anderen zu schauen, das große Ganze, das haben andere im Überblick. Ne, Daniel, du bist hier und machst dein Ding, und dann funktioniert das auch. Und dann weiß er auch, was er an mir hat. Dann weiß ich auch, was ich auf die Bahn bringen kann, was ich für das Team mitbringen kann. Und je nachdem, wie man ins Turnier kommt, ist es dann auch nicht unbedingt die Rolle, dass du jedes Spiel machst oder wie auch immer, sondern dass einfach fürs Team das Beste dabei rauskommt. Und die Rolle muss man dann halt annehmen. Und da ist es halt, bin ich oder war ich zu dem Zeitpunkt auch nicht der Führungsspieler, der dann sagt, okay, ich in den entscheidenden Momenten kommt es auf dich jetzt unbedingt an.
Aber du hast das Weltmeisterschaftsfinale gespielt, das WM-Finale, ja. Und am letzten Endes waren auch hier wieder Lukas Funk und Tim Brachtl dabei, die wir ja vorhin schon hatten.
Ja, genau.
Und es war dann 23 eben das bislang letzte Jahr für dich international mit einer Weltmeisterschaft. 24 warst du nicht dabei, aber 24 hat dann etwas anderes für dich angefangen.
Ja.
Wann hat es denn angefangen, dass du nach Zerbst kommen könntest? Also wann war die Anfrage bei dir am Telefon oder auf dem Tisch?
Die Anfrage war im November tatsächlich. November, Dezember, irgendwie so um die Zeit war das gewesen, dass der Timo mich angerufen hat. Und tatsächlich habe ich abgesagt. Hab gesagt, ich komme nicht. Es ist einfach, ja. Ich da war halt auch schon klar, okay, ich werde Papa 2024 im Mai. Auch der Grund, warum ich die WM nicht gespielt habe. Und da hatte halt einfach, ja, das ist dann zu große Umstellung. Die Wärmburg ist eine halbe Stunde von hier weg. Ne, das Familienumfeld, und ja, da habe ich dann auch abgesagt. Und dann später war es in Wärmburg nicht so eine einfache Saison. Und dann überlegt man halt schon, okay, was machst du jetzt? Willst du da weitermachen oder eben nicht? Und dann war es halt wirklich meine Frau, die dann gesagt hat, du gehst nach Zerbst, du gehörst in die erste Liga, egal was mit Wärmburg passiert. Du gehörst da mit nach ganz oben. Ich selber hätte es wahrscheinlich dann gar nicht gemacht. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen. Und dann habe ich mich nochmal mit Timo in Kontakt gesetzt und dann ist das entstanden.
Also ich weiß nicht, wie viele Kegler es gibt, die Zerbst absagen, aber mutiger Schritt. Wusste ich jetzt nicht.
Ja, ich es war halt, ich habe aber gesagt, ja, oder habe gesagt, ja, ich weiß es noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall nicht zugesagt, weil es für mich eigentlich klar war, das lässt sich schwierig vereinbaren, aber dann im Laufe der Saison ist dann wirklich meine Frau auf mich zugekommen und gesagt, ja, du gehörst dahin, ruf nochmal an, frag nach, und dann hat sich das so entwickelt. War auch nicht direkt die Zusage, dann war eigentlich bei der, ja, musst du auch gucken, wie du das personell machst und so. Aber es, ja.
Aber es hat, und das zeigt ja der Blick auch aktuell auf die Schnittliste. Ich glaube, es gibt wenig Beispiele, bis gar kein Beispiel, die im ersten Jahr in Zerbst so liefern. Wie du es gemacht hast, ich glaube schon. Weil ich glaube, dass die Last auf den Schultern schon recht hoch ist. Ja. Um das Bild noch gesamt zusammenzubringen, ja. Man sieht es zwar an den Tabellen gerade, aber Wärmburg ist dann abgestiegen aus der ersten Liga. Das war dann der Punkt auch, ich glaube auch recht knapp am Ende,
genau,
oder? Das war doch irgendwie am letzten, ja, vorletzten Spiel oder
das so. Das letzte Spiel hatten wir gegen den direkten Kontrahenten aus Markranstädt, in Markranstädt. Das war auch so ein Spiel, was ich auch nicht vergessen werde. Also zumal schon die Kulisse da, also 50, 60, wirklich, also Zuschauer nur für uns, die da mitgekommen, also die Stimmung überragend, hatte ich so auch selten. War wirklich richtig gut. Und dann habe ich mit dem Paul Sommer zusammen im ersten Durchgang gespielt. Gegen Fai Tänzer hat er Paul gespielt, glaube ich nicht. Ich habe gegen Schröder gespielt. Will mich jetzt aber auch nicht mehr festlegen. Und die ersten zwei waren wirklich deutlich verloren. Und ja, da ging es dann schon in die falsche Richtung irgendwie. Ich habe da auch keinen Zugriff gefunden. Bin zu spät ins Spiel gekommen. Die waren zu spät verstanden. Dann war es dann ein sehr langer Weg und sehr schwierig. Ja. Aber die Stimmung trotzdem überragend. Also das war...
Ist schon auch mein Gefühl, dass es eher Familie ist in Wernburg als...
Ja, ich treffe mich auch mit denen regelmäßig, auch privat, jetzt unabhängig vom Kegeln. Das gehört mit dazu auf jeden Fall.
Und ich glaube, die Bahn in Markranstädt zu spät zu verstehen, wobei die, glaube ich... Ist das Markranstädt, die Bahn? Sie mussten ja umziehen. Genau, die spielen in Leipzig. Ist ja auch Markranstädt und Leipzig ist ja, was man spätestens seit Rasenball Leipzig ja auch weiß. Sie haben ja, glaube ich, die Lizenz da übernommen. Ist ja im Prinzip Leipzig, aber genau, die Bahn ist nicht mehr da, wo sie ursprünglich war, weil da dürfen sie ja auch nicht mehr drauf spielen. Stichwort Plattenbahn.
Ja.
Aber gut, für dich hieß es dann weiter erste Liga und dann eben das rot-weiße Trikot.
Ja.
Das erste Mal, wo ihr euch getroffen habt, Ich meine, du kennst alle Spiele, aber dann halt das erste Mal als Spieler von Rot-Weiß Zerbst, wo war das?
Das ist eine gute Frage. Es muss ja in der Vorbereitung gewesen sein. Ich muss es gerade, auch wenn es noch nicht so lange her ist, Revue passieren lassen. Das letzte war Auerbach gewesen. War das Trainingslager schon? Nee, wir hatten vorher schon was. Ich kann es nicht mehr sagen, wo das war.
Also war es ein Testspiel, machen wir es so. Es war nicht in Zerbst, sondern ein Testspiel. Das Trainingslager rund um Zerbst kam dann erst später.
Also doch. Ja. Gott, was macht das für einen Eindruck? Ich weiß das gar nicht mehr. Das erste Spiel in Zerbst. Ja, nee, weiß ich nicht.
Ja, aber ist jetzt nicht so wichtig. Eher das Gefühl vielleicht, kann man sagen, du warst vor dem Gespräch
nervös. Ach, das war in Eschekamp. Entschuldigung, jetzt habe ich es. In Eschekamp, okay. Das war so ein Turnier, wo wir eingeladen waren. Ja.
Auch eine schöne Plattenbahn, auch rot. Das erste Mal dieses Trikot anziehen. Wie war da dein Gefühl?
Ah, aufregend auf jeden Fall. Das ist wirklich was anderes, auch wenn man denkt, ja, es ist der gleiche Mensch da drin. Es ist ja Kegeln, das machst du jahrelang. Das ist, aber das zerbste Trikot, man fühlt sich wirklich, ja, es ist was sehr Besonderes. Man fühlt sich auch beobachtet, definitiv. Und da ist schon so eine Grunderwartung da. Nicht von einem selber vielleicht, wenn man erstmal ankommen will, erstmal gucken will, aber man hat so das Gefühl einfach von außen, hat Zerbst auf dem Rücken stehen, ja, was ist denn das für einer, muss ich mal hingucken. So ungefähr. Ja, das ist dann schon, auch wenn man alle anderen schon kennt und die ja auch wissen, wer da drin steckt, aber ja, es ist was Besonderes.
Und was hat sich bei dir auch über die 2 Jahre Wernburg geändert? Oder generell in deiner Entwicklung geändert, dass du da eben ja jetzt so souverän durchgehst. Vielleicht siehst du es anders, aber ich sage, du gehst das souverän durch. Wir sprechen gleich über das Testspiel. Ist das selbstbewusst? Also gab es da irgendwas, wo du sagst, oder ist es von allein gekommen?
Kommt mehr oder weniger von alleine, einfach weil das Umfeld mir alles gibt, was ich brauche, ob es gewollt ist oder nicht, aber es gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Ich fühle mich dort wohl, gerade weil ich auch alle Menschen, die da sind, auch vorher schon gekannt habe, beziehungsweise jetzt kennengelernt habe, jetzt ein Andreas Förster oder sowas. Es gibt mir alles, was ich brauche. Ich kann mich auf mich konzentrieren, ich kann mich auf meinen Sport konzentrieren, aus Kegeln. Es gibt da für mich, wirklich nur für mich, wenig bis keine Nebenschauplätze oder sonst was. Es ist einfach da, um zu kegeln, um sein Bestes aus sich als Sportler zu machen. Und wenn man da was braucht, dann muss man es eigentlich nur sagen und dann wird das versucht irgendwie zu ermöglichen. Da wird einem zugehört. Klar, werden auch Erwartungen gestellt und Anforderungen, aber es macht es dann leichter, denen auch gerecht zu werden, wenn man sich einfach, wenn man die Sicherheit bekommt. Ja.
Genau. Wir sind noch in der Vorbereitung. Eschel kam das Turnier und dann das Trainingslagern mit, wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen, deinen 60-Wurf in Gommern.
Boah,
eigentlich wahrscheinlich davor und vermutlich auch danach, die mir so nah die 400 rangespielt, das waren 398 und eigentlich hätten es 400 werden können. Weil du wahrscheinlich Mitte 5 warst, glaube ich, am Schluss. Fünf.
Klassiker.
Da fand ich das erste Mal, ich will jetzt hier gar nicht so schwärmen, das will jetzt nicht keinen falschen Eindruck hinterlassen, aber da hat man das erste Mal so richtig auch gesehen, dass du irgendwie da überhaupt keine Probleme hast. Da gab es ganz andere Beispiele im Vorfeld, in Zerbst. Das meinte ich auch vorhin mit, dass du das gerade auch sehr souverän machst. Was persönlich, wenn du jetzt an diese 398 denkst, das ist eine Riesenzahl, ja, es ist ein Trainingslager, aber 398 spielt man nicht einfach so. Ja. Aber was gibt dir so eine Zahl, auch deine 734, die ja dann irgendwann auch noch gekommen sind, Gibt dir das irgendwas oder ist es so, ja, okay, gespielt und machen wir morgen weiter?
Ja, also ist jetzt nichts Alltägliches und dann stehe ich meistens, also wenn die großen Zahlen so wirklich rauskommen, dann stehe ich am Ende meistens da und denke mir, okay, wow, ist doch so viel geworden, ja. In den guten Spielen kriege ich nicht mit, wo ich gerade stehe an der Zahl, ja. Dann maximal die Bahn, ob es für einen Satz reicht oder nicht oder sowas oder gestern, das kriegt man auch erst 2-3 Würfe vor Schluss mit, Mensch, geht da Richtung 680, 690, aber in den guten Spielen, ja, es läuft gut, man weiß, das ist nicht schlecht, was man da macht, aber das, was dann am Ende für eine Zahl da steht, das kriegt man nicht im ersten Moment mit, ich zumindest. Und in dem Spiel vor Gommern war es tatsächlich so, wir hatten schon Trainingseinheiten einmal am Nachmittag vorher, also abends vorher, am Anreisetag, und dann am Vormittag vor dem Spiel, was wir am Nachmittag in Gommern gemacht haben. Und in diesem Vormittagstraining hat mir der Wolfgang Lutz tatsächlich was mitgegeben, was mir sehr viel Sicherheit dann in dem Moment gebracht hat, weil ich das bis dahin auch ein bisschen vermisst habe und auch gesucht habe. Er hat mir auch mal zur Seite genommen und gesagt, ja, es ist doch immer noch der gleiche Kerl, der da drin steckt, weil ich wirklich versucht habe, mehr zu machen, dem gerecht zu werden und ja, ich muss jetzt treffen, das muss funktionieren, ich muss hier mit Kraft nach vorne rausspielen. Und hab so ein bisschen überpaced. Und er hat mich wirklich so dann runtergeholt und nochmal genullt, sag ich mal, und gesagt, ey, Daniel, das ist immer noch du, der da drin steckt. Kegel doch einfach. Ja gut, das habe ich dann gemacht. Das war, aber dieser Satz, der begleitet mich bis heute noch. Also der hat sich ganz tief eingebrannt. Ob ihm das so bewusst ist oder nicht, aber er ist da ein großer Teil, der mich da mitgenommen hat.
Definitiv. Ich glaube, er hört es in dem Moment auch, ja. Zumindest wenn er dann die Episode anhört. Und es ging ja dann für dich auch weiter im Trainingslager, das waren, glaube ich, dann 2 700er, auf jeden Fall sehr hohe Ergebnisse.
Ja,
Wahnsinn. Und dann Saisonstart und dann, du hast das vorhin schon angekündigt, international Weltpokal in Salaegerszeg, eine Bahn, die nicht einfach ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Okay.
Ja, ja, aber egal. 112 waren es am Schluss. Ja. 27 geräumt, nach 85 ins Volle. Du musstest dann raus, das ist, denke ich, klar. Mhm. Wie ging es dir da nach?
Ja, also das ist das, was ich vorhin versucht habe, auch schon zu erklären. Man fühlt sich da als Zerbster sehr beobachtet. Die Saison bis dahin lief gut, wo ich gedacht habe, okay, ich bin angekommen, ich kann die Zahlen doch weiterbringen, weil das für mich auch nicht selbstverständlich ist. Und da hat man schon so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, der erste Starter, Christian Wilke, ist durch mit einem überragenden Ergebnis in die 680 waren es, glaube ich, mit 300 Räumern. Doch, Mensch, die Bahn, so schlimm ist sie ja gar nicht, was alle sagen immer, ne, geht ja schon. Da haben so viele Kleinigkeiten dazu geführt, dass es einfach passiert ist, dass ich dann einfach diesen Blackout hatte. Vielleicht habe ich das in dem Moment auch gebraucht, weil ich dachte, oder ich glaube, für den weiteren Saisonverlauf tat es mir richtig gut, einfach mal so richtig einen von Deckel zu kriegen. Und du willst einfach nur noch weg, du willst den Boden versinken. Ich habe dann überall hingeschossen, die ersten 3 Wurf waren noch gut. Dann kam 2 mitten, naja, und dann ging's los. Und dann habe ich gesucht und ging gar nichts mehr hin. Ich habe in die kleine Gasse gespielt, ich habe Fehlwürfe halben Meter vorbeigespielt gefühlt, also das überhaupt nichts mehr verstanden, ging einfach nichts. Und das war dann auch, glaube ich, ja, in dem Sinne gut, dass es so schlecht war, weil dann habe ich es relativ schnell für mich verarbeitet und dann war auch der Wechsel eindeutig, weil wenn man sich dann noch, sag mal, rumquält und hat 130, 40, fangst auch hinten an zu überlegen, naja, macht Sinn, macht's keinen Sinn, komm, wir lassen ihn spielen, wer weiß, wie viel ich mir dann noch gemacht hätte. Also es war 30, schlechte Wurf, kompletter Blackout und damit Haken dran. Und jetzt kann ich auch drüber lachen, tatsächlich. An dem Abend lieber nicht, aber jetzt ist es leicht.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Du durftest ja dann spielen und du durftest ja dann auch nochmal sehr erfolgreich spielen. Und 680 im Finale, na, nicht ganz. Du hast, es ist ja eigentlich 112, ist ja fast, war gestern, glaube ich, durchaus auch ein Ergebnis in die Vollen, also auf der Distanz. danach, du wurdest ausgewechselt, Manu Weiß rein. Es waren dann, glaube ich, insgesamt 3 Quali-Tage, also 2 Tage durftest du noch zugucken, durftest drüber nachdenken. Ihr habt sicherlich auch darüber gesprochen, gehe ich mal davon aus. Und dann das Halbfinale gegen Neumark und wieder Daniel Bard in der Ausstellung. Ja. Hast du dich da dann anders vorbereitet?
Also ich muss dazu sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich da so die Unterstützung gekriegt habe. Ich habe mit Martin drüber gesprochen, habe mit Timo drüber gesprochen. Wir haben an dem Tag danach war das auch zusammen ein Training gemacht in Schengen-Gotthard, wo ich mit wollte, unbedingt, einfach um mir selber zu sagen, hey, du kannst es noch. Und die Auswertung in dem Sinne ging relativ schnell, auch der Mannschaft gegenüber, wo man sagt, ja, das war ein 30 schlechter Wurf. Da hat Timo auch gleich gesagt, naja, das für mich, er spielt auf jeden Fall nochmal, weil das waren die 30 schlechten Wurf und das bin ich unglaublich dankbar. Ich hätte es absolut verstanden und auch 9 von 10 Trainern hätten es wahrscheinlich anders gemacht und hätten mich nicht nochmal spielen lassen. Aber für mich persönlich war das ein sehr großes Vertrauenszeugnis und das, ja, bringt einen dann schon weiter. Und ja, wie habe ich mich vorbereitet? Auf jeden Fall geerdet, wirklich fokussiert und auf meine Aufgaben konzentriert und auf mein Spiel wieder. Und dann war es im Prinzip in Anführungszeichen nicht normal, weil es immer ein besonderes Spiel ist auf so einer Ebene, aber es ging dann, konnte mein Spiel sozusagen abwickeln.
War dann 657 im Halbfinale gegen Neumark, gegen Erik Kuhner. Und das habt ihr dann mit 208 Kegeln mehr, also auch wieder so ein Beispiel. Man muss sagen, okay, ohne Wilmos Zawako und ohne Wolfgang Blas, aber auch dominiert. 6-2 klingt unterm Strich dann doch enger, als es eigentlich war mit den 208 Kegeln und dann eben im Finale gegen Podbreschowa war wieder mit dir 670 auf der anspruchsvollen Bahn, würde ich sagen.
Ja. kann man auch so sagen. Und dann war tatsächlich die Bahn 2 meine Schlussbahn, wo ich die 112 gemacht habe. Das war dann auch die beste Bahn für mich im Turnier.
181,
Ironischerweise, ja. Und da war für mich, das Thema war dann komplett abgeschlossen. Diese 30 Wurfs sind für mich als Blackout abgehakt, aber ich nehme es trotzdem mit und sage, okay, Daniel, ja, immer fokussieren, geerdet drüber nachdenken, wer du bist und was du hier zu tun hast. Also das hat mir, glaube ich, wirklich geholfen, auch für den Verlauf der Saison.
Ja, jetzt stehst du oben, Erster der Schnittliste.
Ja, Schnittliste ist immer, ich mag es nicht, ich gucke auch nicht so gerne da drauf. Manchmal ja, wenn man es einfach mal wissen will, aber ich bin da kein Fan davon.
Kein Fan davon, okay.
Nee, weil aber in unserem Sport geht das halt sehr gut, das wirklich auf Zahlen zu reduzieren. Zahlen, ja.
Mag's nicht so. Wie denkst du dann über die 734? Ja. Ist ja auch eine Zahl.
Ja. ist passiert.
Ist passiert. Ist daheim passiert? Wie ist, nee. Denn, ist er nicht daheim?
Nee, in Ruderstedt gab es noch keine 700.
Entschuldigung, daheim im Sinne von Zerbst. Aber nee. Das war in Wernburg. Sorry. Das war in, oder?
Die 734 waren in München tatsächlich, zur deutschen Meisterschaft. Alles gut.
Ich habe vorher gedacht, es wird wahrscheinlich die längste Episode und jetzt haue ich so einen Bock rein. 7,34, gut, das kann man in München schon mal spielen, dann braucht man
nicht drüber sprechen. Nein. München ist halt, es ist eine Bahn, die ja lässt sich sehr gut spielen und wenn man sie kriegt, dann geht schon was.
Dann setze ich nochmal neu an. Man könnte es durchaus auch in Zerbst spielen. Bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen, wie spielt sich die Bahn für dich? Ist das eine Bahn, die dir liegt?
In Zerbst? In Zerbst habe ich immer gern gespielt, ja. Das macht schon Spaß. Also liegt mir, wie spielt sie sich? Die hat für mich keine großartigen Eigenheiten. Und wenn wir da 100%, also man muss auf der Bahn 100% geben, einfach so hinlegen und mal gucken, was passiert, ja, weil dann schenkt dir die Bahn auch nichts. Also die Ergebnisse dort, die müssen auch erstmal gespielt werden. Gut, vor 2-3 Jahren ging es, glaube ich, nochmal ein Ticken besser, einfach weil mehr gezogen hat, mehr gerutscht ist, wo sie einfach richtig, richtig guten Zustand war, für mich auch zu gut, weil es muss nicht immer alles kommen. Und also die Ergebnisse, die jetzt dort gespielt werden, die müssen auch erstmal gespielt werden und dann sind es ist eine sehr gute Bahn, aber man braucht auch die Qualität, um sich dann durchzusetzen. Hm. Also spielt er gern.
Das ist schön.
Ja.
Wenn wir jetzt vorausschauen, dann steht seit gestern fest, dass du auch wieder in Mörfelden spielen darfst, dass das Champions League Finale dort auf dich wartet oder zumindest du im Kader bist. Du spielen wirst, ja, das wird sich dann auch entscheiden, ob im Halbfinale oder im Finale. Dann sieht es in der Liga auch gerade sehr gut aus. Pokal gibt es ein Wiedersehen mit Viktoria Bamberg, Bundesliga-Duell. Und dann könnte der Mai 2025 auch wieder ein Jahr für dich werden, wo du international spielen darfst. Tschechisch Ferva, ich habe das gelernt.
Okay. Ungarn,
sehr gut. Budapest ist nicht weit weg. Es sollte ja eigentlich Budapest werden. Ich nehme an, du bist in der Verlosung dabei. Es ist noch weit bis zu Entscheidungen, aber ja. Wir können zumindest noch davon ausgehen, dass es mit dir funktionieren wird, oder?
Ja, sollte nichts dazwischen kommen, denke ich. Wenn man den Weg dahin geht, dann. Ja, wenn ich dem Team helfen kann, dann bin ich, denke ich, auch ein Teil davon.
Das, glaube ich, wäre verwunderlich, wenn du da nicht dabei bist. Da muss man gucken, wie die Bahn wird, aber ob sie dir liegt. Ich denke, da gab es in den letzten Jahren auch ein paar Beispiele, wo starke deutsche Spieler hingefahren sind und dann lag die Bahn eben, war die Bahn nicht so, wie sie hätte sein müssen. Also das muss man dann auch gucken. Aber ja.
Genau.
Wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, beziehungsweise was würdest du Spielern raten, die dir nacheifern wollen? Was sind so das Wesentliche, worauf man sich konzentrieren sollte, was man tun sollte, woran man sich bei dir ein Beispiel nehmen könnte, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, viel Training tatsächlich, also es ist irgendwo ja, sicher gibt es Talent oder sonst was, aber wenn man voll dahinter steht und Spaß hat dabei, dann ist wirklich Training das Allerwichtigste. Wie viel Zeit ich da investiert habe, auch neben der Bahn oder sonst was, ist schon Wahnsinn, um das manchmal auch alles unter einen Hut zu bringen, aber ja. Training und Fokus, wirklich auch mental sich darauf vorzubereiten und sich immer wieder zu fokussieren, was tue ich, was kann ich tun, was sind meine Stärken und dann steht dem Erfolg eigentlich nichts im Wege.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Wann geht's für dich weiter? Training, wann stehst du wieder auf der Bahn?
Naja, also im Normalfall dienstags und donnerstags. Aber je nachdem, manchmal mit der Familie, es ist halt, wie die Termine fallen, auch mal mittwochs und donnerstags oder ich mache dann Freitag was. Es gab auch schon viele Tage, wo ich Samstag vor dem Spiel nochmal auf die Bahn bin. Also kann man mich manchmal auch finden. 6 Uhr frühs auf der Kegelbahn, wenn es gefühlt
passt
oder so. Mit dem Simon Axel auch einmal gemacht. War ganz interessant. Also ja, kann zu jeder Uhrzeit vorkommen tatsächlich. Einfach, weil die Zeiten es manchmal nicht hergeben mit der Familie, mit der Arbeit und dann, ja. Aber das muss halt sein. Und fürs Gefühl ist es halt sehr, sehr wichtig und auch mir um das Selbstbewusstsein. Ich brauche da immer wieder die Bestätigung, okay, ich habe mein Gefühl und kann dann auch in den Wettkampf starten und so. Und ich suche da auch sehr lang, bin da auch sehr penibel für mich selber. dass das einfach funktioniert. Und dann gehe ich auch frühs vor dem Wettkampf nochmal auf die Bahn. Ja.
Am Samstag gibt es die neue Flagge vom Pokalspiel.
Ja.
Ich würde mal sagen, ich weiß es, wie läuft es ab in einem Heimspiel in Zerbst? Wann geht es da für dich los? Daheim, an der Haustür?
Um 9 tatsächlich. Also das geht.
Also gut.
Das ist voll in Ordnung.
Da könntest du noch um 6 in der Früh trainieren, wenn es nötig ist. Aber
genau.
Ich wünsche dir mit Blick auf die Familie, dass das nicht nötig ist. Jede Minute und auch ein paar Minuten länger schlafen, das weiß ich aus Erfahrung, das tut gut. Vielen, vielen Dank. War ein schönes Gespräch, war ein langes Gespräch. War auch ein Gespräch, das sich einige gewünscht haben, also hiermit abgeliefert. Vielen Dank, Daniel, und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dem soweit gerecht werden. Und
ich das auch.
Hat mich gefreut. War sehr schön.
Freut mich auch. Danke.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.